Das sogenannte Copy Trading ist in aller Munde. Dabei ist das Versprechen, dass man sich einfach die Top Trader sucht, also die Anleger, die am besten abschneiden, und quasi per Mausklick kann man einfach deren Trades, deren Käufe und Verkäufe kopieren. Dort werden hohe Gewinne versprochen, Renditen von deutlich über 30%, Trefferquoten im Bereich von 92%. Es gibt aber einige Probleme, die dahinter stecken und die auch die Zahlen verraten, wenn man sich mal die Anbieter anschauen, die tatsächlich börsennotiert sind. Genau das möchte ich hier einmal machen, also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Das heutige Thema Copy Trading habe ich schon immer mal angefragt bekommen, was eigentlich meine Meinung dazu ist. Da geht es dann auch um konkrete Plattformen, beispielsweise eToro ist da zu nennen oder auch Naga, und es gibt noch weitere auch im englischsprachigen Raum. Und jetzt bin ich vor kurzem auf ein Video gestoßen, wo 20.000 Euro quasi als Selbsttest über Naga in eine solche Copy Trading Plattform investiert wird, wo dann also ein Top Trader rausgesucht wird und dessen Trades werden kopiert und das Ganze über 4 Wochen begleitet. Dieses Selbstexperiment habe ich mir angeschaut und auch entsprechend kommentiert. Das Video dazu findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Hier soll es mal aus der größeren Perspektive darum gehen, was ist überhaupt Copy Trading, was ist das Versprechen dahinter, woher kommen diese Versprechen, was ist aber auch dahinterliegend verborgen und warum würde ich davon abraten, so ein Copy Trading zu betreiben. Und dabei ist eben spannend, wenn man sich nicht nur das anschaut, was im Marketing gesagt wird, sondern was aus einer logischen Anlegerperspektive passieren muss. Und wenn man sich eben vor Augen hält, dass ein Unternehmen wie Naga börsennotiert ist, das heißt, wir sehen auch die Zahlen, die Anlegern präsentiert werden. Und das zeigt schon eine ziemlich spannende Diskrepanz, die ich hier mal aufzeigen möchte. Grundlegend, das Versprechen beim Copy Trading ist erstmal ziemlich verlockend. Man sagt letztendlich, es gibt ja irgendwo erfolgreiche Trader. Und wie schön wäre es, wenn wir diese einfach kopieren könnten. Wir müssen also eigentlich gar keine große Ahnung haben. Wir müssen einfach das Geld nehmen, das kopieren und jemand macht das für uns. Und der profitiert auch noch, weil er verdient dann letztendlich Provision dadurch. Wie wird jetzt definiert, wer der beste Trader ist? Das ist eigentlich bei allen Plattformen üblich. Es gibt einfach eine Rangliste, wo dann steht, dieser Trader hat die und die Trefferquote oder er hat die und die Rendite in dem und dem Zeitraum erzielt. Also einfach eine simple Rangliste und da wird dann nachgegangen von den meisten Menschen, die dann ihr Geld auf solche Copy-Trades setzen. Das ist eigentlich auch gar nicht so viel anders wie die klassische Fondsbranche, wenn man sich die mal anschaut. Fonds werden vor allem dann verkauft, wenn sie gut gelaufen sind, und die ganzen Top-Fonds, die in einem gewissen Zeitraum sehr gut abgeschnitten haben, die werden dann eben auch am besten verkauft, die Fondsmanager werden überall hin eingeladen. Man schaue sich nur mal an, wie es in der Tech-Branche lief. Also vor einem Jahr waren dann die ganzen Tech-Fonds gehypt und dann ging es darum, ob Cathie Wood jetzt besser ist als Warren Buffett und Warren Buffett quasi nichts mehr zu melden hat. Also auch so ein bisschen absurde Auswüchse, aber so passiert es auch immer wieder in der Fondsbranche. Für 1-2 Jahre oder vielleicht auch mal 3 Jahre oder 5 Jahre funktioniert eine besondere Strategie oder Branche besonders gut. Dann wird die total hochgehypt. Anleger springen drauf auf, pumpen dann noch mehr Geld rein, dann wird das noch weiter hochgehypt und irgendwann kommt es dann aber auch mal zu Übertreibungen. Und wenn es dann wieder fällt, dann haben Anleger die Schnauze voll und dann suchen sie sich wieder die Fonds, die über die letzten 3 Jahre am besten gelaufen sind. Das ist tatsächlich eher eine zyklische Strategie, eine, die nicht funktioniert, die aber ziemlich stark mit dem resoniert, wie wir so als Menschen psychologisch gepolt sind. Also hier gibt es schon durchaus Parallelen von dieser Fondsbranche zu diesem Copy Trading. Schaut man sich dann mal die Plattform an, dann sind die Versprechen relativ groß. Also direkt auf der Startseite bei eToro, da blinkt mich dann an, dass über 30% Rendite der besten Trader erzielt wurde. Und bei Naga, auf die ich mich ja auch mal konzentrieren möchte, auch weil dieses 20.000 Euro Selbstexperiment, das ich eingangs genannt habe, sich auch darum dreht und weil Naga börsennotiert ist und ich mir da einige spannende Zahlen zu angucken konnte, da wird dann damit geworben, direkt auf der Startseite, dass die durchschnittliche Gewinnquote der 10 profitabelsten Trader bei 92,58% liegt. Also knapp 93% Gewinnquote, Trefferquote, 93% der Trades sind also im Gewinn und die erzielten Gewinne der besten 10 Trader liegt dann bei knapp 250.000 US-Dollar. Klingt erstmal ziemlich attraktiv und man könnte ja vielleicht davon ausgehen, wenn man sagt, das sind hier irgendwie die Top-Trader, dass die auch in Zukunft, wenn die jetzt eine Trefferquote von 93% haben, dass ja selbst wenn sie leicht absinken auf 80%, dass es immer noch alles gut ist. Aber hier zeigen sich mehrere Probleme, die wir auch sehen, wenn wir uns das Ganze im Fondsbereich anschauen würden, wenn wir eben diese Rangliste aufbauen von den besten Fonds bis zu den schlechtesten Fonds und einfach nur sagen, wir investieren in die mit der besten Performance. Bei diesem Copy Trading stehen in der Regel alle möglichen Anlageinstrumente zur Verfügung. Ganz oft geht es dabei auch um Hebelprodukte oder auch ganz speziell um CFDs, mit denen gehandelt wird. Das sind grundsätzlich überdurchschnittlich riskante Anlageprodukte, letztendlich Derivate. Also da sind wir schon in einem deutlich riskanteren Bereich auch, als wenn es einfach nur darum geht, Aktien zu kaufen oder ETFs zu kaufen. Und ein ganz grundsätzliches Problem zeigt sich, wenn man mal in das Kleingedruckte schaut. Bei eToro heißt es nämlich, dass 76% der CFD-Anleger auf der Plattform einen Verlust machen. Bei Naga sind das sogar 85%. Das weisen diese Plattform wohlgemerkt selbst aus. Das ist erstmal eine Vorschrift, dass es ausgewiesen werden muss. Aber diese Plattform haben selbst ermittelt, es sind 76% oder auch 85%, die verlieren. Ich habe schon mal vor Jahren einen Beitrag veröffentlicht und auch laufend ergänzt um Studien zu Trading. Also wenn es um Themen geht wie Daytrading, Swingtrading, also diese ganz kurzfristigen Trading-Strategien, was eigentlich Studien zeigen, wie viele damit Erfolg haben. Und da sind die Zahlen ähnlich, dass da eigentlich immer rauskommt, mindestens 80% der Anleger verlieren damit auf Dauer Geld. Teilweise gehen die Studien hoch bis 95%, die in bestimmten Ländern, in bestimmten Untersuchungszeiträumen damit Geld verloren haben. Also das knüpft hier schon ganz gut an. Man kann wahrscheinlich sagen, mindestens 3/4 der Anleger verlieren hier im Durchschnitt Geld, tendenziell sogar noch etwas mehr. Und ein großes Problem zeigt sich, wenn man das jetzt einfach mal logisch betrachtet, dass ein Großteil der Anleger Geld verliert. Und wahrscheinlich jeder Anleger wird ja auf diese Plattform gehen, sich die Rangliste anschauen, der Top-Trader, und einfach in die Besten investieren oder in einen aus der Top 10, aus der Top 20. Niemand kommt ja auf die Idee zu sagen, ich investiere jetzt in den Trader, der am schlechtesten abgeschnitten hat. Das heißt, es ist ja keine überlegene Strategie, wenn man jetzt sagen würde, na, ich gehe auf die Plattform, ich suche mir einfach einen von den besten Tradern raus, der hat ja eine hohe Trefferquote, und dann wird das klappen. Das kann offensichtlich deshalb nicht klappen, weil jeder das macht und die Durchschnittsbetrachtung eben zeigt, dass ein Großteil der Anleger mit genau dieser Strategie Geld verliert. Ich glaube, man bildet sich dann ein, dass man selber ja so klug ist und vielleicht überlegen ist, aber offensichtlich kommt jeder auf die Idee, einfach die Top-Trader zu kopieren. Spannend ist natürlich aber, was sind die dahinterliegenden Gründe? Also wie kommt denn jetzt diese Diskrepanz zustande, dass wir 90% Trefferquote haben, aber ein Großteil der Anleger, der wahrscheinlich auf genau diese Trader setzt, dann trotzdem Geld verliert. Und da sehe ich unterschiedliche Gründe, die gar nicht so einfach, gerade als Anfänger, herauszufinden sind. Und zwar gibt es hier eine Besonderheit bei der Berechnung dieser Trefferquote. Und das ist ziemlich tricky und ja, also bewusst intransparent gestaltet, würde ich mal behaupten. Es gibt auch ein Interview von dem CEO dazu, da sagt er, dass beruht eher auf den Kundenwünschen und man überlegt, ob man das nochmal transparenter gestaltet in Zukunft. Jedenfalls geht es darum, dass es Fehlanreize gibt, nämlich werden in diese Berechnung der Trefferquote nur Trades einbezogen, die geschlossen wurden. Entsprechend werden oftmals Verlusttrades nicht geschlossen und werden auch nicht in die Trefferquote mit einbezogen. Wenn ich also 100 Trades starte und von denen liegen 30 im Verlust und von denen schließe ich nur 10, dann lasst die anderen 20 offen, dann sieht meine Trefferquote viel besser aus, als sie in Realität ist. Ja, einfach weil die Berechnung das so vorgibt. Und so entstehen teilweise absurde Trefferquoten von 100%, die dann tatsächlich dort ausgewiesen sind. Einfach weil Verlusttrades nicht geschlossen werden und dadurch entsprechende Trader sich ganz oben auf der Rangliste platzieren. Man könnte dann sagen, oder so ist dann auch die offizielle Argumentation, dass man sagt, solange die Position nicht geschlossen ist, wird ja kein Verlust erzielt. Man muss vielleicht auch nur manchmal geduldig sein. Ja, das mag natürlich im Einzelfall mal sein, aber wenn jetzt eine Position eröffnet wurde und einen Wert von 100 hatte und jetzt auf 2 gefallen ist, dann wäre es vielleicht schon eine relevante Info, dass ein Trade 98% im Verlust liegt. Und da muss schon einiges passieren, dass der sich wieder in den Gewinn dreht. Auch wenn man ein normales Depot hat. Also jetzt sag mal bei ganz konservativen Brokern oder eigentlich bei allen Brokern, sei es auch die Neo-Broker, Trade Republic oder Scalable Capital, du bekommst ja immer einen laufenden Depotwert angezeigt. Egal, ob du deine Aktie verkauft hast oder nicht, es wird einfach immer laufend der aktuelle Wert der Aktien berechnet. Und das schafft ja auch einfach viel mehr Transparenz und macht auch aus vielen Gründen Sinn. Und natürlich kann man dann trotzdem sagen, man kauft eine Aktie, die fällt 10-20% und man glaubt trotzdem noch daran, dass sie eigentlich mehr wert ist. Alles völlig legitim. Aber es gibt ja hier, wenn man diese Berechnungsweise sich mal anschaut, einen offensichtlichen Interessenskonflikt, Verlusttrades nicht zu schließen und dadurch einfach ja, unrealistische Trefferquoten anzugeben. Aber das hilft natürlich im Marketing und das lockt natürlich viele Anleger. Aber das ist schon mal ein Grund, dass eigentlich die Verluste doch deutlich höher sind. Also der Gewinn, der auch oftmals ausgewiesen wird, ist dann gar nicht so real, weil noch ganz viel Verlust in den nicht geschlossenen Trades steckt, die einfach nur mit einem quasi imaginären Einstiegswert verbucht werden, aber schon deutlich gefallen sind. Zweitens wird dann auch mit zu günstigen Gebühren geworben. Dann heißt es nur 99 Cent pro Trade. Okay, es klingt ja erstmal relativ günstig, erinnert auch etwas an die Gebühren, die man auch hier wieder bei klassischen Neobrokern zahlt. Okay, vielleicht ist der Begriff klassischer Neobroker schon ein Widerspruch in sich, aber im Vergleich dazu wirken ja selbst Neobroker schon irgendwie konservativ. Jedenfalls dort hat man auch oftmals Kauf- und Verkaufsgebühren in Höhe von jeweils einem Euro beispielsweise. Und hier wird auch mit einer ähnlichen Gebührenstruktur geworben, aber auch das ist ja, vielleicht nicht mal die halbe Wahrheit. Ja, es gibt diese Kauf- und die Verkaufsgebühren. Jetzt schaut man sich aber das Geschäftsmodell an und die Plattform möchte natürlich an den Gebühren erstmal verdienen. Das ist ja auch grundsätzlich nicht verwerflich. Irgendwie muss der Betrieb ja finanziert werden und ist ja auch total normal. Dann will ja aber noch der Trader, der letztendlich kopiert wird, Geld verdienen. Also er will ja irgendwas dafür haben, dass er auf dieser Plattform ist, seine Trades teilt und Leute ihn kopieren können. Und dann bekommt er auch noch einen Teil der Gebühr und dann schaut man sich mal so eine Tabelle an und dann liegt das teilweise über einem US-Dollar oder über einem Euro. Das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen strange, wenn man sagt, die Plattform oder der Kopierer zahlt irgendwie 1 Euro, aber am Ende, der da kopiert wird, bekommt 1,20. Also die Plattform zahlt dafür dann auch noch drauf. Und allein dieses Geschäftsmodell erfordert es ja schon, dass mehr Gebühren verlangt werden müssen, als wenn da jetzt kein Trader, kein Top-Trader mehr zwischengeschaltet wäre. Und wenn man sich das dann anschaut, dann gibt es tatsächlich noch Gebühren. Beispielsweise haben CFDs Haltegebühren, wenn man sie über Nacht hält. Was natürlich nochmal schlimmer ist, wenn man gerade die Verlusttrades länger offen lässt, weil dann diese Haltegebühren anfallen. Oder der Spread, also letztendlich die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Dann gibt es auch noch oft eine erfolgsabhängige Gebühr. Dann heißt es also, wenn der Gewinn irgendwie pro Trade bei über 50 Euro liegt beispielsweise oder über 10 Euro, dann werden nochmal 5% Gebühr fällig. Und das kann auch oftmals gut vermarktet werden, auch bei Fonds, weil es dann heißt, naja, wir nehmen ja nur mehr Gebühr, wenn wir auch abliefern, wenn wir Erfolg zeigen. Das klingt erstmal gut und sorgt ja auch irgendwo dafür, dass beide tendenziell in die gleiche Richtung wollen, aber am Aktienmarkt gibt es nun mal Aufwärtsschwankungen und Abwärtsschwankungen und die Aufwärtsschwankungen müssen letztendlich auch die Abwärtsschwankungen mitfinanzieren. Und wenn man letztendlich immer dann, wenn es gut läuft, noch was abgibt, dann wird man am Ende in der Durchschnittsbetrachtung oftmals auch eine ähnliche Kostenstruktur haben, wie wenn man einfach eine Fixgebühr zahlt. Aber das ist hier grundsätzlich beim Copy Trading auch ein Problem, dass die Gebühren oftmals viel höher sind als eigentlich ausgewiesen. Und hier würde ich sagen, entlarven sich einige Plattformen selbst. Das zeigt sich, wenn man mal in deren Geschäftszahlen guckt. Das mache ich gleich nochmal. Vorher nochmal der dritte Grund, den ich sehe, warum das Ganze hier nicht so aufgeht, trotz dieser hohen Trefferquoten, neben dem Punkt, dass die Trefferquote oftmals falsch berechnet wird, dass es hohe Gebühren gibt, ist eben der dritte Grund der sogenannte Survivorship-Bias. Beziehungsweise man könnte es auch mit dem Hindsight-Bias, also dem Rückschaufehler, kombinieren. Und auch das gilt 1:1 bei Fondsmanagern. Allein zufallsbedingt wird es Fondsmanager geben oder Trader geben, die besser abschneiden und andere, die schlechter abschneiden. Wir wissen erstmal nicht, wenn die so oben stehen, ob das jetzt wirklich Können ist oder ob das einfach nur ein Zufall ist. Was wir aber ganz oft beobachten können, ist, dass wenn man auf diese Leute setzt, die ganz oben sind, dass man am Ende danach unterdurchschnittlich abschneidet. Bei Fonds gibt es dieses Phänomen, wahrscheinlich auch, weil es einfach Zyklen gibt am Aktienmarkt. Mal ist Tech total gehypt, mal ist Tech eher out. Und dann erlebt man eben genau solche Zyklen und dann wäre es oftmals besser, da vielleicht ein bisschen besser gestreut zu investieren oder eher dann zu investieren, wenn ein Bereich mal nicht so attraktiv ist und halt nicht immer den Hypes hinterher zu rennen. Das Gleiche kann eben bei diesen Tradern passieren. Und es kann, wie gesagt, einfach eine zufallsbedingte Schwankung sein. Es können Leute erfolgreich sein über 3 Monate, vielleicht stürzen sie danach ab oder verpassen mal völlig ihr Risikomanagement, verlieren sehr viel Geld, dann wird der Account geschlossen und irgendein anderer rückt in der Rangliste nach und der nächste, der auf diese Rangliste geht, der sieht wieder, wow, es sind hier ja nur Top-Trader. Sieht aber vielleicht nicht, dass von diesen Top-Tradern in 3 Monaten 75% wieder rausfallen und das Geld nicht wirklich vermehren. Das sind Daten, die werden wahrscheinlich die Betreiber selber haben. Grundsätzlich sind das aber Probleme, die man oft in der Finanzindustrie sieht, wo ich auch sehr stark davon ausgehe, dass es diese auch bei diesen Copy-Trading-Plattformen gibt und dass die heutigen Top-Trader nicht die Top-Trader sein werden in 1 Jahr, in 2 Jahren oder in 5 Jahren, dass da eine ziemlich hohe Rotation stattfindet. Was auch wieder zeigt, dass es eben oftmals keine überlegene Strategie ist, einfach nur zu schauen, wo die vergangene Performance am höchsten war und darauf zu setzen. Sei es bei diesem Copy-Trading oder sei das auch bei irgendwelchen anderen aktiven gemanagten Fonds. So, und wenn man sich jetzt das erwähnte Unternehmen Naga anschaut, einfach mal, um hier auch ein Beispiel zu nehmen. Naga bietet sozusagen einmal diese Copy-Trading-Plattform an und auf der anderen Seite ist es ein börsennotiertes Aktienunternehmen. Und wenn man dazu googelt, dann findet man auch einen spannenden Artikel von der Kapital aus dem Jahr 2018. Und zwar wird da über den IPO, also den Börsengang von Naga, berichtet. Der Titel lautet der merkwürdige Naga ICO. Denn danach gab es nicht nur den Börsengang, sondern an der Börse gab es dann noch ein ICO, ein Initial Coin Offering. Also gerade mit diesem Bitcoin-Hype 2017, 2018, da gab es dann noch ganz viele ICOs, wo dann also irgendwelche Unternehmen Coins rausgegeben haben und eigentlich war oftmals gar nicht so richtig klar, was jetzt genau die Gegenleistung dafür ist. Und dieses Vehikel hat danach auch enorm viel Kritik bekommen und hat auch ziemlich viel Geld vernichtet. Es ist ein Vehikel, das auch Naga genutzt hat. Und hier zitiere ich dann sinngemäß, was Kapital da so schreibt. Und zwar geht es darum, dass der Börsengang gar nicht mit testierten Zahlen erfolgte. Also es wurden teilweise Zahlen genommen, wo da stand, die dienten nur illustrativen Zwecken. Dann gab es eben dieses Initial Coin Offering. Und da war wohl gar nicht so richtig klar, an welches Unternehmen das überhaupt geht. Weil eigentlich dachten wohl Anleger, so der Tenor hier in dem Artikel, dass das Geld an das börsennotierte Unternehmen von Naga, die Naga Group, geht. Dann gibt es aber ein anderes Unternehmen, und zwar die Naga Development Association Limited. Und die arbeiten dann wohl offiziell zusammen. Und scheinbar war das dann das Unternehmen, das eigentlich offiziell diesen Coin rausgegeben hat. Und das war dann auch das Unternehmen, an das das Geld ging. Gar nicht an das börsennotierte Unternehmen, an dem sich Anleger beteiligt haben. Und dann gibt es dann auch Geschichten, dass erst jemand nur als Berater gelistet wurde. 4 Wochen später war er dann auf einmal CEO. Und ja, undurchsichtige Erklärungen auf jeden Fall. Kann man sich selber gerne nochmal anschauen, wenn einen das interessiert. Aber das ist vielleicht so ein bisschen die Herkunft, wo man schon mal etwas skeptisch wird. Und schaut man in den Investor Relations Bereich, dann findet man sowas wie die Investment-These. Und dann zeigt Naga natürlich auch, wie viel Geld verdient wird. Und das ist ganz spannend, weil es uns auch etwas über diese Copy-Trading-Plattform verrät. Unter dem Reiter wichtige Performance-Indikatoren sieht man den Umsatz pro Trade in Euro. Und dieser liegt 2021 bei 4 Euro. Auch hier zeigt sich schon diese Diskrepanz. 99 Cent wird versprochen, damit wird geworben als Gebühr. Am Ende verdient Naga aber 4 Euro Umsatz pro Trade, was enorm viel ist. Und wir haben auch hier einen ganz klaren Zielkonflikt letztendlich. Wenn du diesen Podcast schon hörst, dann weißt du, dass es erstmal sinnvoll ist, weniger zu handeln. Es macht keinen Sinn, täglich hin und her zu handeln, das Depot immer umzuschichten. Daran verdienen Broker, auch wenn die Gebühren heute gesunken sind. Aber Broker haben das Interesse, dass viel gehandelt wird. Und auch Medien haben ein Interesse daran, immer wieder irgendwelche Schlagzeilen zu kreieren, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, danach zu handeln. Aber ein bisschen mehr Ruhe tut sehr, sehr vielen Depots gut. Hier haben wir natürlich den Anreiz, dass Naga erstmal daran verdient, wenn möglichst viel gehandelt wird. Gerade wenn pro Trade 4 Euro umgesetzt werden. Und auch die vorgebenden Top-Trader verdienen ja auch pro Trade mit. Und dann sieht man Zahlen, wie Top-Trader ein paar tausend Mal im Jahr handeln, also eine enorme Anzahl an Trades produzieren. Und Naga weist auch aus, dass durchschnittlich pro Jahr ein Nutzer 382 Trades durchführt. Der Umsatz pro Trade liegt bei 4 Euro und wir haben einen Umsatz pro aktivem Benutzer von 1804 Euro im Jahr 2021. Also es ist Wahnsinn, dass Naga mit einem Nutzer in einem Jahr 1800 Euro umsetzt. Also wir sind weit weg davon, von günstigen Gebühren und wenig Handeln. Das ist am Ende eine Umsatzmaschine für den Plattformbetreiber und für die Top-Trader, deren Trades kopiert werden. Was hier ebenfalls noch auffällt, ist, dass es für 2021 von Naga noch gar keine finalen Zahlen gibt. Also wir sind ja mittlerweile im September 22. Üblicherweise gibt es jetzt schon Jahresabschlüsse. Und wenn wir mal in die Ad-Hoc-News schauen, dann sehen wir auch im Juli noch die Schlagzeile, Juli 22, dass die Naga Group die Jahresprognosen für 21 und 22 anpasst. Also im Juli 22 wird die Jahresprognose für 2021 angepasst. Und dann im September, Naga Group AG passt Jahresprognose 2021 erneut an. Ist auch schon sehr, sagen wir mal, unüblich, dass im Juli und September des Folgejahres die Prognose des Vorjahres angepasst wird. Und eben nicht nur einmal, sondern sie muss zweimal angepasst werden. Wenn man sich das anschaut, dann wird da vor allem als Grund genannt, dass unklar ist, wie genau Kryptowährungsbestände jetzt bilanziert werden sollen. Dann wird auch noch von Versäumnissen der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 gesprochen. Aber ist im Grunde natürlich auch für Anleger erstmal ziemlich tricky, sich irgendwie auf Zahlen zu verlassen, wenn die nach einem Dreivierteljahr noch nicht feststehen und immer noch irgendwelche Prognosen rückwirkend korrigiert werden müssen. Wenn man sich auch anschaut, wer in diesem Unternehmen mit drinsteckt, dann sieht man auch im Aufsichtsrat einen gewissen Christian Angermeier. Auch der ist, ich würde mal sagen, eher umstritten, auch in der Startup- und Investorenszene. Hat viele, ja, ich sag mal, spannende Investments. Da geht es dann darum, möglichst lang zu leben. Biotech, Deep Tech, Bitcoin. Die Wirtschaftswoche hat er erst Ende letzten Jahres mal getitelt in einem Beitrag, die fragwürdige Erfolgsbilanz des Christian Angermeier. Will ich gar nicht drüber urteilen. Da gibt es aber eben viele Kontroversen. Und da ist auch in einigen Unternehmen drin, beispielsweise auch bei Northern Data, die schon einiges an Kritik auf sich gezogen haben. Und am Ende ist das jetzt alles kein Beweis für oder gegen irgendeine These. Aus meiner Sicht sind es nur viele Indizien, warum ich erstmal diesem Unternehmenskonstrukt weniger Vertrauen entgegenbringen würde als vielen anderen und warum auch logisch und wenn man sich die Fakten dazu mal anschaut, ich nicht glaube, dass es für Anleger eine gute Idee ist, auf diesen Copy-Trading-Ansatz aufzuspringen. Es gibt einfach sehr viele Probleme, es gibt ein schönes Versprechen, aber das ist, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein. Also dieser Traum, ich will nichts wissen, ich will nichts machen, ich will aber trotzdem alle outperformen und damit Renditen von 30% plus pro Jahr erzielen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein und in meinen Augen ist es auch zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich unter dem Video, das ich dazu gemacht habe, zu diesem 20.000 Euro Investment, gab es noch den Kommentar, dass es eigentlich am ehesten noch danach klingt, als würde man eigentlich in ETFs investieren wollen, wenn man möglichst wenig wissen will, möglichst wenig machen will. Und tendenziell stimmt das ja tatsächlich auch, nur selbst bei ETFs braucht man schon mal eine Grundlage an, ich sag mal, Wissensaufbau, um das Ganze umzusetzen und vor allem braucht man eine realistische Rendite- und Risikoerwartung. Und genau das scheint ja auch beim Copy-Trading nicht gegeben zu sein. Und bei ETFs muss man sich eben auch bewusst sein, dass es mal stärker bergab gehen kann. Und dass es nicht diese Super-Rendite ist, sondern dass es eine gute Rendite ist, die tatsächlich auch ja, total gut ist im Vergleich zu dem, was die meisten anderen Anleger erreichen und sich gerade langfristig bezahlt macht. Aber auch das zeigt ja, selbst wenn man in ETFs investiert, und das ist ja schon ein einfacheres Anlagemittel als viele andere, dann gibt es schon Teilaspekte, die man da übernehmen kann. Aber selbst bei ETFs ist es nicht so schön, wie hier dieser Copy-Trading-Traum verkauft wird. Damit hoffe ich, dass die Mechanismen klar geworden sind, auch die Parallelen, die es mal in diesem Fondsmarkt gibt. Und ich sehe oftmals Werbung, die mittlerweile dafür gemacht wird von Influencern oder gerade auch in dem Bitcoin-Bereich sehe ich es ganz viel, dass dann von diesen Copy-Trading-Plattformen da gesprochen wird oder dafür geworben wird. Und natürlich auch diese Top-Trader, die kommen auch manchmal aus dem Influencer-Bereich, sind dann irgendwelche Top-Trader auf der Plattform und sehen das als gute Möglichkeit, ihre Followerschaft zu monetarisieren. Ich hoffe aber, dass du das hiermit zumindest kritisch einordnen kannst. Vielleicht hast du ja selbst damit auch Erfahrungen gemacht oder noch weitere Aspekte, die hierbei relevant sind, vielleicht positivere Aspekte, die ich ja nicht erwähnt habe oder andere kritische Aspekte, die hier noch fehlen, dann lass mich das gern wissen. Sowas ergänze ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieser Podcast gefällt. Wenn dem so ist, freue ich mich über jede positive Bewertung, die dafür sorgt, dass mehr Menschen diesen Podcast finden und hören können. Dafür schon mal vielen Dank auch fürs Zuhören heute und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, mach's gut und bis dann.